In unserer Reihe Vorbilder des Glaubens geht es heute um Josia, den Erneuerer. Und ich habe gedacht, ich gucke hier so in eine Gemeinde mit vielen jungen Gesichtern, Studenten, Leute, die, sagen wir mal so, zwischen 20 und 30 sind. Das ist sehr viel Potenzial für Erneuerung. Ja, vielleicht stecken in euch ganz, ganz viele Erneuerer, die sagen, wow, Erneuerung, das ist ein Thema, ich möchte gerne wissen, wie man wirklich was Neues macht, wie Erneuerung passiert, wie man was wirklich Innovatives macht. Und deswegen dachte ich, ich starte mal mit der Frage, was ist eigentlich wirklich innovativ? Ja, was ist wirklich innovativ? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht überlegt ihr mal, also das ist hier eine Gelegenheit, ich habe ein bisschen im Internet geschaut, das ist eine innovative Autowerkstatt, innovatives Office-Klo. Das ist ein innovatives Keyboard. Das ist alles, was man braucht bei Microsoft. Oder hier innovative Wegfahrsperre fürs Auto. Eine innovative Maus für die Dame. Also, das sind ein paar Ideen für das, was wirklich innovativ ist. Vielleicht habt ihr andere, vielleicht habt ihr Leute im Kopf, von denen ihr sagt, das sind für mich echt innovative Menschen. Und ich will euch einen solchen vorstellen, einen echten Reformer, einen Erneuerer, König Josia. Und ich will auch danach fragen, was können wir von ihm lernen? Wo kann er uns Vorbild des Glaubens sein, wenn es uns um Erneuerung geht, um wirkliche Innovation? Okay, ein paar Grunddaten über Josia. Josia war König von Jerusalem. Er lebte von 649 bis 610 vor Christus, 7. Jahrhundert vor Christus. Und er gilt als einer der wirklich herausragenden Könige in der Geschichte Israels. Für die, die die Bibel ein bisschen öfter lesen, die wissen, dass durch die ganze Königszeit im Alten Testament jeder König immer am Ende so eine Casting-Bewertung kriegt. Ja? Da gibt's immer so, dieser König tat, was dem Herrn wohlgefiel, oder dieser König tat, was dem Herrn missfiel, dieser König war ein bisschen schlecht, dieser war ganz, ganz fürchterlich, dieser war halb gut. Und dann gibt es wenige, die wirklich ein positives, ein super positives Urteil bekommen, wo sogar Dieter Bohlen seine helle Freude gehabt hätte. Und von Josia gilt das. Da steht zum Beispiel in 2. Chronik 34, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Und dann gibt es etwas später in einem jüdischen Text, Sirach, gibt es noch eine ausführliche Beschreibung. Da heißt es, der Name des Josia ist wie ein edles Räucherwerk aus der Apotheke. Er ist süß wie Honig im Munde und wie ein Saitenspiel beim Wein. Er war dazu ausersehen, das Volk zu bekehren und die Gräuel des Götzendienstes zu beseitigen. Er richtete sein Herz auf den Herrn und stellte den rechten Gottesdienst wieder her, als das Land voll Götzendienst war. Alle Könige sind schuldig geworden und verließen das Gesetz des Höchsten, ausgenommen David, Hiskia und Josia. Ja. Also da haben wir ihn, ein echtes Vorbild, sein Name wie ein edles Räucherwerk aus der Apotheke, süß wie Honig im Munde. Er ist neben König David und König Hiskia der bekannteste König. Und bekannt geworden ist er dadurch, dass er ein echter Reformer war, ein echter Erneuerer. Seine Reform, die sogenannte josianische Reform, also die von euch, die Theologie studieren oder so, haben diesen Begriff schon mal gehört. Also eine ganze Reformbewegung, die nach ihm benannt ist. Und es war vielleicht eine der größten Buß- und Umkehr- und Erneuerungsbewegungen in der Geschichte Israels. Die Theologen, die kennen das, dass man Spuren dieser josianischen Reform in allen Büchern der Bibel zu finden glaubt. Ja, alle, die nach Josia geschrieben worden sind, sollen dauernd auf ihn Bezug nehmen. Und man denkt auch, dass alle früheren Bücher der Bibel nachträglich bearbeitet worden sind, um König Josia da irgendwie reinzubringen. Ich persönlich glaube das nicht, aber daran sieht man, wie stark dieser Josia die Geschichte geprägt hat. Es gibt sogar einige neuere Forscher, einer davon kommt aus Israel, Israel Finkelstein, der sagt, die ganze Bibel wurde erst von Josia quasi oder unter Josia erfunden, ja, und alles dann geschrieben. Halte ich auch für ein bisschen quatschig, aber man sieht, was für eine Bedeutung ihm zugeschrieben wird. Was also war das Geheimnis seiner Reform? Wir müssen ein bisschen in die Bibeltexte gehen und Ich habe hier die Bibeltexte ein bisschen ungewöhnlich aufbereitet, weil es ist viel Text und ich habe immer so ein paar Schlagworte daraus ein bisschen fetter gedruckt. Dadurch liest es sich zwar schwieriger, aber vielleicht gibt es so ein paar Dinge, die ins Auge stechen. Aber ihr könnt natürlich auch eure Bibel rausholen und dort mitlesen. Beginnen wir also im Jahr 649 vor Christus. Als König Josia geboren wurde, war sein Vater 16 Jahre alt. Also ein junger Vater. Und zu dieser Zeit regierte noch Josias Opa in Jerusalem als König, Manasse, Opa Manasse. Und vielleicht müssen wir erst ihn ein bisschen kennenlernen, bevor wir Josia kennenlernen. Denn der kriegt auch eine Bewertung in der Bibel und die heißt so. Manasse regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden. Ich habe nicht alle Texte da draußen hingeschrieben, weil das viel Text ist, aber die wichtigsten stehen da auf der Leinwand. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein, ewiglich. Und er baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen im Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, im Tal Ben-Hinnom. Man weiß nicht genau, was das bedeutet. Es könnte sein, dass er seine eigenen Kinder dort geopfert hat. Und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. Und jetzt ist der Schlusssatz nochmal dort. Und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Okay, also das ist die Situation, in die nun Josia hineingeboren wurde. Ganz kurz, sein eigener Vater, wie gesagt 16 erst, als er geboren wurde, der kommt nach Manasse kurz an die Macht für 2 Jahre, dann gibt es aber eine Palastrevolution, sein Vater wird umgebracht und Josia wird zum König gemacht im zarten Alter von 8 Jahren. Und das ist jetzt unser nächster Bibeltext. Da gibt es eine kurze Übersicht über seine ersten Regierungsjahre. 2. Chronik 34, ab Vers 1. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhlen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale und die Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab und so weiter. Es kommen jetzt einige Verse, die ich mal überspringe. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Lande Israel die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen hatte und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Das nächste, im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schaphan, den Sohn Asajas, und den Stadthauptmann Maaseja und den Kanzler Joach, den Sohn des Joschas, das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Okay, hier einen kleinen Break zwischendurch. Ich fasse nochmal zusammen, was wir gehört haben. Ist ja viel Text. Aber es werden hier 4 wichtige Zeitpunkte genannt aus dem Leben des Josia. Mit 8 Jahren übernahm er das Königtum von seinem Vater. Mit 16 Jahren begann er, den Gott seines Vaters Davids zu suchen. Mit 20 Jahren begann er ein großes Gottesdienstreformprogramm. Und mit 26 Jahren begann er mit einer Finanzreform und einem Bauprogramm. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt unserer Geschichte heute Abend. 2. Chronik 34, 8. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, 26 Jahre alt, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er, jetzt kommen die ganzen Namen und so weiter, das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Und sie kamen zu dem Hohepriester Hilkia, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war und das die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von allen in Israel übrig gebliebenen eingesammelt hatten, von ganz Juda und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Und sie gaben es in die Hände der Werkmeister, die bestellt waren am Hause des Herrn. Und diese, die da arbeiteten am Hause des Herrn, dass sie das Haus ausbesserten und instand setzten, gaben es den Zimmerleuten und Bauleuten, um gehauene Steine zu kaufen und Holz und Klammern und Balken für die Gebäude, die die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Ich weiß nicht, ob euch davon manches bekannt vorkommt. Also, was der Josia hier macht, ja, ein großes Bauprojekt. Und natürlich muss man auch erstmal die Finanzen sammeln. Dann heißt es hier, aus dem ganzen Land werden die Finanzen zusammengetragen. Alle Stämme kommen und bringen ihren Anteil. Das war eine richtige gemeinsame Aktion. Und dann heißt es hier, sie gaben es in die Hände der Werkmeister und die bauten jetzt da am Hause des Herrn und die arbeiteten und dann die Zimmerleute und die Bauleute gehauene Steine und Holz zu kaufen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, zu manchen, was uns hier in Marburg im Moment umtreibt. Aber jetzt mitten hinein in dieses Bauprojekt passiert etwas ganz Unvorhergesehenes. Es geht weiter in Vers 14. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaphan: Ich habe dieses Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan. Schaphan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaphan sagte dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Es gibt ein paar Verse, da wird beschrieben, wie er seine Leute zusammenruft, und dann sagt er: Groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Was ist hier passiert? Mitten in diesem großen Aufbauprojekt entdeckt man plötzlich unter den Trümmern des Tempels ein altes Buch. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich eine große monumentale Bibel nehmen und sie theatralisch hochheben, aber ich habe sie vergessen im Reisefieber und jetzt habe ich diese kleine hier ausgeliehen. Ja. Stellt euch einfach vor, das wäre eine richtig Bibel, die was hermacht. Ja. Man findet eine Abschrift des Gesetzes des Moses und es scheint so, als sei das dem König unbekannt und dem Rest des Volkes auch. Aber Josia erkennt, das ist eigentlich die Grundlage, auf der unser ganzes Land, auf der unser Glaube, auf der unser Leben steht, und wir haben sie verlassen. Und er zerreißt seine Kleider und sagt: Groß ist der Grimm Gottes über uns. Und jetzt wird eine Prophetin geholt, die berühmte Prophetin Hulda, die soll jetzt sagen, was Gott denn jetzt sagt. Und sie sagt erst was auch über den Grimm Gottes und über das Gericht, was kommt. Aber dann sagt sie zu Josia: Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Wow. Weil du zu mir umgekehrt bist, habe ich dich auch erhört. Und Josia sagt, das müssen alle hören. Er ruft das ganze Volk zusammen und so geht es weiter in Vers 29. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Augen gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren, und die Einwohner von Jerusalems taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Das war der große Neuanfang in der Geschichte Israels. Es war nicht nur ein persönlicher Neuanfang des Königs Josia, nicht nur ein neues Reformprogramm wie das vorher, wo er alle Altäre abreißen ließ im Land und den Tempel wiederherstellte, sondern ein echtes Aufwachen der ganzen Bevölkerung. Ein Erschrecken, wo man merkt, wir haben die Wege Gottes verlassen. Und das Zerreißen der Kleider als ein Zeichen der Umkehr. Wir wollen zurückkommen zu Gott und dann eine Erneuerung des Bundes, eine Erneuerung des Ursprungs, auf dem eigentlich das ganze Haus Israel gebaut war. Soweit also die Geschichte, eine echt spannende Geschichte, lest sie nochmal in Ruhe zu Hause nach. Aber die Frage ist jetzt, was können wir davon lernen? Wenn wir fragen, wie kann Erneuerung heute passieren? Das ist ja eine spannende Frage, nicht nur für jeden von uns persönlich, sondern auch für eine Gemeinde wie die unsere in Christustreff. Wie passiert eigentlich Erneuerung? Und das Wichtigste, was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte, will ich gleich am Anfang sagen. Die große Erneuerung bei Josia geschieht interessanterweise nicht durch einen großen Schritt nach vorne, sondern im Gegenteil durch einen großen Schritt zurück an den Anfang, zurück zu den Grundlagen, zurück zum einfachen Einmaleins der Gottesbeziehung, der Nachfolge im Alltag. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil, wie wir schon gesehen haben, war Josia eigentlich ein total vorwärtsgewandter Mensch, ein Innovator, ja, mit 8 Jahren schon König. Unglaublich. Ja. Wir haben hier Josia, der Erneuerer. Ich glaube, ich habe noch mal eine Übersicht da über die wichtigen Teile seines Lebens. Mit 8 Jahren war er schon König. Mit 16 Jahren heißt es dort, er begann nochmal neu Gott zu suchen. Mit 20 Jahren hat er schon dieses nationale, ja, weite Erneuerungsprogramm durchgezogen, den Gottesdienst reformiert und alles. Und jetzt plötzlich mit 26 Jahren kommt ein totaler Neuanfang. Ein radikaler Neuanfang. Und ich habe mir mal gefragt, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Das ist die nächste Seite, ja? XY, da kannst du jetzt deinen Namen reinsetzen, ja? Bist du auch ein Erneuerer? Oder wie sieht das bei dir aus? Viele von uns, wenn wir so zurückschauen, ja? Was ist so mit 8 Jahren? Viele von uns haben mit 8 Jahren das übernommen, was unsere Eltern uns gegeben haben. So wie bei Josia, ja? Vielleicht nicht gerade den Königsthron, aber oft den Glauben aus dem Elternhaus oder vielleicht auch den Unglauben aus dem Elternhaus, je nachdem, wo man groß geworden ist. Und man nimmt erstmal das mit, was man von zu Hause mitkriegt und versucht das so weiterzuleben. Ja? Da denkt man nicht groß drüber nach, das hält man für selbstverständlich. Dann gibt es oft mit 16 oder natürlich irgendwo in diesem Alter, ja, könnte plus minus rechnen, gibt es so die Zeit, wo man selber anfängt zu suchen. So wie es von Josia heißt, er suchte den Gott seines Vaters David. Man will gerne eigene Antworten finden. Man will gerne selber eine Beziehung zu Gott finden. Und viele von uns werden in dieser Zeit so etwas wie einen Neuanfang mit Gott erlebt haben. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch das sagen würden. So in dieser Zeit, 14, 15, 16, 17, irgendwo so da, ja, wo man wirklich nochmal ganz neu selbst eine Beziehung zu Gott knüpft und sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte Gott kennenlernen. Wem ist das so gegangen in dieser Zeit? Das sind eine ganze Menge. Seht ihr, das ist einfach so eine Zeit, wo man so einen Neuanfang macht. Jetzt kommt das Alter 20 Jahre. Einige von euch sind vielleicht in dem Alter. Ja, wer ist so in dem Alter, 20, 21, 19? Auch eine ganze Menge. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist es oft so, dass man denkt, okay, jetzt bin ich ein paar Jahre dabei mit Gott. Jetzt habe ich mein eigenes Leben in Ordnung gebracht. Jetzt ist die Zeit, wo ich das weitergebe. Ja? Das ist die Zeit der großen Programme, der Mitarbeit, der Aktivitäten. Wo kann ich einsteigen? Wo kann ich mitmachen? Wo gibt es in der Gemeinde Möglichkeiten, sich einzubringen? Wie kann ich meinen Glauben weitergeben? Wo kann ich auf die Straße gehen und Zettel weitergeben? Ja? Das ist so eine Zeit, wo man sich gerne irgendwo auch Organisationen anschließt, vielleicht einer Studentengruppe oder irgendein Projekt einsteigt und sagt, wow, jetzt muss ich weitergeben, was ich selber erlebt habe. Und das geht dann oft viele Jahre mit Enthusiasmus, aber manchmal gibt es dann auch so nach einigen Jahren einen weiteren Wendepunkt. Ja, so bei Josia war es 26, vielleicht, ja, das ist so eine Zeit, wer ist hier so 26 ungefähr? Auch ungefähr einige, ja. Und das ist ja wieder oft so eine Zeit, wo sich nochmal was ändert. Manche sind fertig mit dem Studium, ja, man steigt in den Beruf ein, man verlässt vielleicht wieder die Gemeinde, wo man jetzt war und geht in eine neue. Man hat einige Jahre irgendwo mitgearbeitet und manchmal ist das so eine Zeit, wo man auch desillusioniert wird. Ja? Wo man merkt, manche der Programme, die ich jetzt hier mit Eifer betreibe, die wirken sich vielleicht doch nicht so aus, wie ich denke. Manche der Vorbilder, die ich vielleicht hatte, die sind von ihrem Sockel gefallen. An manchen Stellen entdecke ich, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt in meiner Gemeinde. Ja? Und manchmal ist das nochmal so ein Moment, wo man nochmal neu überlegt, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Was ist eigentlich die nächste Stufe? Ja, man fragt sich, soll ich jetzt eigentlich den Rest meines Lebens quasi mit dem mit dem Glaubensdepot leben, was ich mir mit 16 mal angeeignet habe, ja, und das jetzt quasi immer weiter verteilen? Gibt es da eigentlich noch was Neues? Manche Leute trifft man in dem Alter, die sagen, eigentlich habe ich schon alles kennengelernt, für mich gibt es eigentlich nichts Neues mehr unter der Sonne. Und das ist dann oft so diese Phase, in der Josia auch war. Die Frage, wo kann jetzt wirklich noch mal etwas Neues passieren? Als kleinen Testpunkt, wenn ihr an solchen Punkten seid, fragt euch mal, was sind eigentlich unter euch und euren Freunden so die Punkte, über die man redet, so die Gesprächspunkte. Ja, wie viel Prozent davon geht um Grundfragen des Glaubens, das, was euch wirklich im Kern betrifft, was euer Herz anrührt, was euren Alltagsleben verändert? Und wie viel Prozent sind eher so Fragen von Strategie, Programm, wie können wir etwas besser strukturieren, wie können wir Formen verbessern, wie können wir flippiger auftreten, wie können wir uns irgendwie äußerlich erneuern. Ja? Und daran sieht man so ein bisschen, wie man auch geistlich sich ja vielleicht manche Prioritäten verschoben hat. Und jetzt kommt dieser nächste Einschnitt bei Josia mit 26 Jahren, plötzlich ein neuer Anfang. Ein neues Rückbesinnen. Und das Interessante bei Josia ist, dass er nicht sagt, jetzt brauchen wir nochmal ein neues Erneuerungsprogramm, jetzt brauchen wir nochmal eine innovative Idee. Es war eben kein neues Programm, keine innovative Idee, kein revolutionärer Umsturz, keine PR-Kampagne für den Glauben Israels, sondern es war eine ganz simple Sache, nämlich die Wiederentdeckung des alten Gesetzbuches des Mose, die Gründungsurkunde des Glaubens seiner Väter, die Bundesschrift vom Sinai, das Grunddokument ihrer Gottesbeziehung. Und es geht zurück zu den simplen Einsichten des Anfangs, die viele von uns mal begeistert haben, als wir ganz neu angefangen haben mit Jesus. Die Einsicht, es gibt nur den einen Gott. Du sollst ihn anbeten, niemanden sonst. Und das, was in den Geboten auch festgehalten ist, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein. Das sind ja eigentlich sehr, sehr kleine Dinge des Alltags, aber an denen wird deutlich, was ist eigentlich unsere Priorität, was ist eigentlich unser Gott, was ist eigentlich das, was in unserem Leben wirklich die erste Priorität hat. Das ist interessant, weil wir oft denken, Erneuerung passiert, indem wir das Alte hinter uns lassen, indem wir alte Zöpfe abschneiden, indem wir in bisher unbekannte Welten vorstoßen, etwas machen, was noch nie jemand gemacht hat. Aber bei Josia ist es andersrum. Er entdeckt das, was am Anfang da war. Er kehrt wieder um zu der ersten Liebe des Anfangs. Ich will zum Abschluss euch ein paar interessante Zeichnungen zeigen. Die habe ich mir so überlegt, um mir nochmal klarzumachen, was ist da eigentlich passiert. Was passiert auch bei manchen von uns. Und habe mal versucht, so Phasen eines geistlichen Wachstums kurz zu benennen. Die Phase 1 ist oft so die Phase, ich habe das mal genannt, die persönliche Entdeckung. Da gibt es etwas, ich habe das mal so in der Mitte rot gemacht, da gibt es etwas, was mich begeistert. Ja? In meinem Fall ist das zum Beispiel Jesus, das Evangelium. Ja? Das finde ich klasse und das zieht alles in meinem Leben auf sich. Ja? All mein ganzes Interesse, alles, was mich bewegt, das dreht sich um Jesus, um das, was da in der Mitte ist. Dann gibt es die Phase 2. Ich gebe jetzt ein paar Wortspiele. Das habe ich mal die programmatische Verbreitung genannt. Ja? Es wendet sich jetzt so von innen nach außen. Ja, das, was ich toll finde, das sollen alle anderen natürlich auch mitkriegen. Das will ich weitergeben. Das will ich mitteilen. Und dann gibt es die Phase 3. Die habe ich mal die pragmatische Verwaltung genannt. Ja? Das ist oft so, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, fängt man an, Strukturen zu bauen. Das ist auch wichtig und richtig. Ja? Man muss dem Ganzen eine Form geben. Man sucht sich eine Gemeinde, man baut eine Gemeinde, man versucht, ja, Strukturen zu schaffen und um dem Ganzen eine Form zu geben. Und dann gibt es die Phase 5. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Ja? Die eine, das ist mir keine richtigen Worte eingefallen, aber es muss ja irgendwie klingen. Die puritanische Verteidigung. Ja? Das ist dann so, wenn die Struktur so wichtig wird, dass mein ganzer Elan da reingeht, diese Struktur, die ich jetzt aufgebaut habe, zu verteidigen gegen die Angriffe von außen. Ja? Die Wahrheit meines Glaubens oder die Unglauben der Leute um mich herum und alles ist drauf aus, jetzt diese Form, die ich mir geschaffen habe, zu verteidigen. Das andere Extrem ist das, die publikumswirksame Verpackung. Ja? Da ist die Form sozusagen das, was in der Mitte bleibt, aber die ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ich versuche jetzt nur noch, das Ganze nach außen irgendwie gut darzustellen, gut zu verpacken, zu überlegen, wie können wir das in der neuen Zeit irgendwie gut anbieten. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, in der Mitte ist es plötzlich leer geworden. Ja? Das nächste Bild ist die große Frage, wo ist eigentlich die Mitte geblieben? Und das passiert uns oft, wenn wir so in Programmen und Aktivitäten uns verlieren, dass wir vergessen, was war eigentlich in der Mitte. Und das ist das, was wir bei Josia sehen, das ist die nächste Phase. Das ist wieder die persönliche Erneuerung. Dass wir wieder zurück durchstoßen durch das, was wir außenrum aufgebaut haben, zum Kern. Zu der Frage, was ist eigentlich das, was uns wirklich im Kern am Anfang an Jesus begeistert hat? Was ist es eigentlich, was unsere Nachfolge ausmacht? Und ich glaube, dass da das Geheimnis für echte Erneuerung liegt. Das Spannende ist, dass wir ja als Christustreff auch gerade in unserem 26. Jahr sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wir haben ja 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das ist mir beim Lesen gleich aufgefallen. Das fand ich spannend. In diesem Jahr, wo bei Josia oder in Israel dieser große Neuanfang passierte, im 26. Jahr. Ich glaube, dass das für viele im persönlichen Leben ein wichtiges Jahr ist, aber sicher auch im Leben einer Gemeinde, wo man sich fragt, hier ist so viel gewachsen inzwischen, es gibt so viel, es gibt diesen riesen Gottesdienst, es gibt so viele Aktivitäten in den verschiedenen Stadtteilen in Marburg, es gibt den Buchladen, es gibt das Christiwill und alle möglichen Dinge, ja, die auch hier gewachsen sind. Und wo wir aktiv sind, wo ihr euch einbringt und so weiter. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Segen von Gott ist. Aber manchmal ist es so, dass über all diesen Aktivitäten die Mitte so selbstverständlich wird, dass sie schon wieder in Vergessenheit gerät. Dass man vergisst, warum sind wir eigentlich hier in Marburg? Wir sind ja nicht hier, um einen besonders großen Gottesdienst zu feiern oder besonders moderne Musik zu machen oder die neuesten Konzepte von Gemeindeentwicklung auszuprobieren, sondern wir sind hier, weil wir Leute sein wollen, die radikal Jesus nachfolgen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist eigentlich das, was uns hier zusammenbringt. Wir wollen in Marburg Leute sein, die ihr ganzes Leben mit Jesus leben und die ihm radikal nachfolgen. Darum geht es. Und manchmal müssen wir uns zurückbesinnen auf diesen Anfang. Zu sagen, das ist eigentlich das, warum ich mein Leben mal Jesus anvertraut habe. Bei allen Aktivitäten, bei allen Programmen, bei allen Projekten. Das ist das, wo Gott dich wieder hinbringen möchte, an den Anfang. Ich habe schon zu lang geredet, aber ich will jetzt Schluss machen mit einer Einladung zum Gebet. Wir haben jetzt gerade in Israel ganz die sogenannten hohen Feiertage, die wichtigsten Feiertage im Jahr. Wir haben letzten Donnerstag das Neujahrsfest gefeiert und am nächsten Samstag übermorgen ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und die 10 Tage zwischen dem Neujahr und Yom Kippur, in denen wir jetzt gerade sind, die heißen die sogenannten 10 Tage des Erschreckens. Die Tage, in denen man sich nochmal besinnt, das letzte Jahr zurückdenkt oder auch sein ganzes Leben zurückdenkt und sagt, wo stehe ich eigentlich in meiner persönlichen Beziehung zu Gott? Und in denen das vielleicht passiert, was wir bei Josia gelesen haben, dass man plötzlich aufwacht und merkt, wow, ich habe die Wege Gottes verlassen oder vergessen. Das Wichtigste ist irgendwo unter den Trümmern verloren gegangen. Und wo man seine Kleider zerreißt oder wie es hier heißt bei Josia, vor Gott weint. Um zu sagen, ich will wieder zurückkehren zum Anfang. Ich will wieder neu anfangen. Das sind diese 10 Tage des Erschreckens, 10 Tage der Ehrfurcht vor Gott. Tage, in denen man den Bund mit Gott erneuern kann. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte in einem alten jüdischen Text aus den ersten Jahrhunderten. Da heißt es, zur Zeit des Neujahrsfestes richtet Gott über alle Einwohner des Landes, die der Reihe nach vor ihn treten. Und er entscheidet über Leben und Tod. Aber so spricht er zu Israel. Wenn ihr Buße tut vor mir, dann werde ich euch erhören und euch wohlgefällig richten. Die Tore des Himmels stehen während dieser 10 Tage offen und ich höre auf eure Gebete. Ich halte Ausschau durch die Fenster und spähe durch die Gitter, solange bis ich am Versöhnungstag das endgültige Urteil spreche. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, dass Gott quasi am Himmel am Fenster steht und jetzt während dieser Tage hofft, dass die Menschen zu ihm umkehren und sagen, okay, jetzt ist die Zeit, kehrt zu mir zurück. Und in diesen Tagen werden jeden Abend sehr, sehr intensive Gebete gesprochen, die sogenannten Slichot-Gebete, Gebete der Umkehr und Erneuerung, Gebete der Buße. Und eines davon, was ich sehr schön finde, würde ich gern zum Abschluss mit euch beten. Ich habe den Text hier auf der Leinwand. Das ist so ein Response-Gebet. Das heißt, es gibt einen Vorbeter, der ein paar Worte sagt, die Gott beschreiben. Herr des Verzeihens. Und dann gibt es immer diese Antwort, die man gemeinsam spricht. Vor dir haben wir gesündigt, erbarme dich über uns. Und wenn ihr möchtet, dann lasst uns dieses Gebet zusammen beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in diese Antwort immer einstimmen, die einfach eine Antwort der Buße ist. Und dann gehen wir über in die Anbetungszeit, wo wir nochmal mit Liedern und Gebeten das aufgreifen werden. Und es gibt während der Anbetungszeit eine Möglichkeit, das hier ganz praktisch zu machen. An der Seite steht ein Kreuz und da sind Zettel und Stifte. Da könnt ihr hingehen während dieser Anbetungszeit und hinschreiben, was ihr gerne, wo ihr zu Gott umkehren möchtet. Vielleicht ist es so wie bei Josia, dass ihr irgendwelche Götzenaltare in eurem Leben aufgebaut habt für andere Götter, für andere Dinge, die euch wichtig sind. Die könnt ihr dort ablegen, vielleicht auf den Zettel schreiben und ans Kreuz heften. Aber vielleicht gibt es auch andere Dinge, wo ihr sagt, ich habe deine Wege verlassen, ich will wieder neu umkehren zu dir, ich möchte wieder neu anfangen mit dir. Und das könnt ihr während dieser Gebetszeit machen. Und wir starten mit diesem gemeinsamen Bußgebet. Ich schlage vor, dass wir dazu aufstehen. Ich lese mal den Anfang und dann könnt ihr mit der gemeinsamen Antwort antworten. Herr des Verzeihens, der du die Herzen erforscht, der du die Tiefen offenlegst, der du Worte der Gemeinschaft sprichst. Vor dir haben wir gesündigt, erbarme dich über uns. Herr des Verzeihens, der du von Wundern umgeben wohnst, der du von jeher tröstest, der du des Bundes mit den Vätern gedenkst, der du die Nieren erforschst. Vor dir haben wir gesündigt, erbarme dich über uns. Herr des Verzeihens, der du gut bist und Gutes tust, der du alle Geheimnisse kennst, der du Sünde überwindest, der du dich kleidest mit Gerechtigkeit. Vor dir haben wir gesündigt, erbarme dich über uns. Herr des Verzeihens, der du gnädig bist, der du ehrfurchtgebietend und hoch zu preisen bist, der du Sünden vergibst, der du in der Not antwortest. Vor dir haben wir gesündigt, erbarme dich über uns. Herr des Verzeihens, der du das Heil bringst, der du die Zukunft schaust, der du die Generationen hervorrufst, der du Wüsten durchziehst, der du Gebete erhörst, der du aufrichtig bist. Vor dir haben wir gesündigt, erbarme dich über uns. Amen.